Mit Sören Brinkmann. Guten Tag. In die Krise gestürzt von den Richterinnen und Richtern in Karlsruhe, die hatten den Ampelhaushalt mit Klima- und Transformationsfonds für verfassungswidrig erklärt, wollte sich die Bundesregierung in dieser Haushaltskrise nun, diese Woche, endlich herausarbeiten. Für dieses Jahr wurde die Schuldenbremse noch einmal ausgesetzt. Im kommenden Jahr soll sie wieder angezogen werden und dafür gespart werden. Dazu soll der CO2-Preis schneller angehoben werden. Kaufprämien für E-Autos auslaufen, wir haben es gerade gehört, bei der Solarförderung gekürzt und klimaschädliche Subventionen sollen abgebaut werden. Stichwort Diesel oder Plastik. Die Kritik bleibt bei vielen. Gestern war sie zu hören von der Opposition im Bundestag. Heute Morgen hier im Deutschlandfunk von Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
Der Haushalt 2024 löst die großen Probleme der Transformation nicht. Sie gibt die Priorität Einsparung und auf der Strecke bleiben wichtige Zukunftsinvestitionen und die Ampel bleibt eine klare Vision, einen klaren Kompass schuldig. Mit dem Haushalt 2024 beantwortet sie das nicht, sondern verschiebt das Problem letztlich in die Zukunft.
Marcel Fratscher war das. Sparen ist nötig, denn um die Schuldenbremse im Grundgesetz zu verändern, bräuchte man auch Zustimmung aus der Opposition und schon in der Regierung, da ist die FDP strikt dagegen, von der Bremse zu steigen. Damit beschäftigt sich gleich unser Gastkommentar. Außerdem in diesen Themen der Woche: neue Regierung unter Tusk in Polen. Zeitenwende für das Land und für Europa? Auslöser für die ganze Haushaltskrise der Ampelregierung war ja das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds. Der soll ja mehr Investitionen in den Klimaschutz bringen und der Industrie beim Umbau helfen, hin zu einer klimaschonenderen Produktionsweise und Energieerzeugung. So wie wir jetzt aufgestellt sind, wird Deutschland die Klimaziele kaum erreichen, zu denen man sich ja schon vor Jahren verpflichtet hat. Und das führt uns direkt zum jüngsten Treffen der Klimavertragsstaaten zur Weltklimakonferenz COP28, die in dieser Woche zu Ende gegangen ist. Manche haben sich dann doch überrascht die Augen gerieben und ja, waren positiv überrascht. Erwartungen übertroffen. Großmächte wie die USA und China machen es besser als bisher. Der Weg zum Ende der fossilen Ära ist bestritten. Solche Kommentare waren zu lesen und zu hören. Unsere Kommentatorin Anna Osius sieht es aber etwas anders und beschäftigt sich mit der Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate als Gastgeber der Weltklimakonferenz.
Was für eine Show. Die größte Weltklimakonferenz aller Zeiten. Gelebter Gigantismus im grünen Mantel des Klimaschutzes. Und das Ergebnis nicht weniger als historisch, so nannte es jedenfalls der Präsident der Weltklimakonferenz, Sultan Ahmed Al-Jaber, mit einem zufriedenen Lächeln. Sein Plan ist aufgegangen. Zugegeben, erstmals nach Jahrzehnten des Streits hat sich die Staatengemeinschaft im Abschlusstext auf eine Abkehr von fossilen Energien geeinigt. Das ist ein Ergebnis in die richtige Richtung und mag euphorisch stimmen. Bundesaußenministerin Baerbock sprach von einem Tag der großen Freude. Wenn man nichts erwartet, freut man sich auch über Kompromisse. Dahinter steckt das raffinierte Verhandlungs- und Kommunikationsgeschick des Gastgebers, der Vereinigten Arabischen Emirate. Es war ein bisschen wie auf einem arabischen Basar, wenn man ein Souvenir kaufen will. Erst einen Tee und ein Geschenk zur allgemeinen guten Stimmung am Anfang. Im Fall der Klimakonferenz war das die Einrichtung und Befüllung des Fonds für Klimaschäden und Verluste. Dann, als es ernst wurde, nämlich um den Preis, sprich es um den Ausstieg aus fossilen Energien ging, kam erstmal ein vollkommen inakzeptabler Vorschlag auf den Tisch. Klimaschützer waren am Rand des Nervenzusammenbruchs. Und dann, kurz vor Schluss, zauberte der Konferenzpräsident das Kompromisspapier aus dem Hut, das alle müde und erleichtert annahmen. Und so schleppen glückliche Staats- und Regierungschefs und Außenminister ein Souvenir aus Dubai mit nach Hause und glauben freudestrahlend, ein gutes Geschäft gemacht zu haben, während sich der Händler ins Fäustchen lacht. COP-Präsident Sultan Ahmed Al-Jaber, der gleichzeitig Chef des nationalen Ölkonzerns der Emirate ist. Denn geeinigt haben sich die Teilnehmerstaaten der Klimakonferenz ja nur auf einen Übergang, eine perspektivische Abkehr weg von Kohle, Öl und Gas, nicht aber auf einen klaren, baldigen Ausstieg aus fossilen Energien, wie ihn zuvor mehr als 100 Staaten gefordert hatten. Mehr war nicht drin am Golf. Das Ziel der Machthaber am Golf hat sich nicht verändert. Sie wollen weiterhin so lange Öl und Gas fördern, wie es eben geht und finanziell lukrativ ist. Der Ausstieg aus fossilen Energien soll maximal verzögert werden. Es geht darum, den eigenen Wohlstand zu sichern und sich parallel mit neuen Technologien und erneuerbaren Energien zu wappnen für eine Zeit danach, um weiterhin auch nach Ende der fossilen weltweiter Energieexporteur zu bleiben. Und diesem Ziel steht mit dem Beschluss auf der Klimakonferenz nichts im Wege. Deshalb haben sie alle zugestimmt, die großen Blockierer, allen voran Saudi-Arabien. Nein, dieser Klimakonferenzbeschluss muss ihnen keine Angst machen. Das Milliardengeschäft mit Öl und Gas kann weiterlaufen, denn bis zu einer tatsächlichen Abkehr ist ja noch Zeit. Wer glaubt, die Emirate wären auf dieser Klimakonferenz zu grünen Umweltengeln im Scheichgewand avanciert, der täuscht sich. Hinter den Glitzerfassaden von Dubai und Abu Dhabi wissen die Herrscher am Golf geschickt zu verstecken, mit welch harter Hand hier autokratisch regiert wird und wie wenig die Umwelt zählt, wenn es um die eigene Gewinnmaximierung geht. Das Ziel der Gastgeber am Golf bei dieser COP war vor allem eines: eine optimale Außenwirkung. Die Weltklimakonferenz als große PR-Veranstaltung für die Emirate. COP-Präsident Sultan Ahmad Al-Jaber war im Vorfeld so stark in die Kritik geraten, dass er liefern musste. Alles andere wäre ein nicht hinnehmbarer Gesichtsverlust gewesen. Aber gleichzeitig war völlig klar, mehr als eine windelweiche Formulierung wollte er nicht. Also musste er sie gut verkaufen. Durch Verhandlungsgeschick, Augenwischerei und Gigantismus. Aber ob diese COP wirklich historisch war, wird sich erst zeigen, wenn der vermeintlichen Abkehr auch wirklich Taten folgen, wenn Kohle, Öl und Gas in den kommenden Jahren tatsächlich heruntergefahren werden. Solange heißt der Gewinner dieser Weltklimakonferenz die Vereinigten Arabischen Emirate und nicht das Weltklima.
Der Kommentar von Anna Osius, unserer Korrespondentin für den arabischen Raum. Schuldenbremse zum vierten Mal in Folge ausgesetzt und Nachtragshaushalt für 2023 beschlossen. Haushaltsentwurf für das kommende Jahr auf den Weg gebracht. Mit diesen Ergebnissen kann die Ampelkoalition erstmal aus dieser Woche gehen. Die Opposition, die äußert Zweifel und übt auch massive Kritik an den Plänen für 2024. Hier beschloss das Parlament bereits die stärkere Erhöhung des CO2-Preises, die Tanken und Heizen ab Januar zusätzlich verteuern dürfte. Zugleich muss gespart werden, vor allem wegen der Staatsbremse FDP. So sieht es Georg Löwisch, Chefredakteur von Zeit, Christ und Welt, in seinem Kommentar.
Die rot-grün-gelbe Regierungskoalition will weiterarbeiten. Das ist das machtpolitische Ergebnis der nächtelangen Haushaltsverhandlungen dieser Woche. Der Kanzler, der Klima- und der Finanzminister haben sich darauf geeinigt, dass sie Kanzler, Klima- und Finanzminister bleiben. Für den grünen Habeck ist diese Einigung erträglich, weil er im Haushalt 2024 viele Projekte der Wirtschaft für besseren Klimaschutz weiter subventionieren kann. Für den Sozialdemokraten Scholz ist gut, dass gemessen am Getöse der letzten Wochen wenig Sozialleistungen gekürzt wurden. Und Lindners FDP? Der Finanzminister hat erreicht, dass die Schuldenbremse angezogen bleibt. Die FDP kann sich vordergründig darüber freuen, dass sie sich bei der Schuldenbremse durchgesetzt hat. In Wirklichkeit kann dieser Sieg ihre Identitätskrise nicht verdecken. Lindner will als strenger Finanzer punkten, als durchsetzungsstarker Kassenwart. Aber als Programmatik einer liberalen Traditionspartei ist das dürftig. Die FDP, die diese Woche 75. Gründungsjubiläum feiert, war die Partei der Freiheit. Sie war klein, aber oft stand sie für den Fortschritt. Sie ermöglichte die sozialliberalen Reformen und die Ostpolitik von Willy Brandt. Sie baute mit Helmut Kohl am freien, geeinten Europa. Walter Scheel, Hans-Dietrich Genscher, Klaus Kinkel. In der Geschichte der Bundesrepublik war die FDP kein Zusammenschluss versnobter Bürschchen mit ausgefahrenen Ellbogen. Die Legationsräte im Auswärtigen Amt, die liberalen Rechtsanwältinnen, die Herren mit den Einstecktüchern beim IHK-Empfang. Diese Honoratioren-FDP war staatstragend im besten Sinne. Sie trug den Staat. Die neue Generation begann mit Guido Westerwelle und seinem Versprechen mehr netto vom Brutto. Als Außenminister wurde er dann doch noch zu einem, der den Staat prägt und trägt. Davon ist wenig übrig geblieben. Die FDP lebt mit einem Trauma. Dass sie 2013 aus dem Bundestag flog, hat sie bis heute nicht überwunden. Sie folgt dem Muster, zuerst die Partei und dann die Regierungsverantwortung. Auch deshalb will Lindner notorisch Habeck aushebeln und deshalb spielt die FDP Opposition in der Regierung. Nervös hibbelt und kippelt die Partei an der 5%-Kante herum. Nun will sie auch noch ihre Mitglieder befragen. Bleiben in der Koalition oder raus? Die Befragung wurde ausgerechnet in dieser Woche angekündigt, als Lindner die Zukunft der Regierung in Händen hielt. Die Frage muss eigentlich lauten, wie heilig ist die Schuldenbremse? Sie wurde in die Verfassung geschrieben, als die Welt noch heiler war, als die Zinslast den Staat fesselte. Aber heute, in einer Ära multipler Krisen, da lähmt die Schuldenbremse den Staat, der entschlossen agieren sollte. Berlin müsste schnell sein bei der Transformation in der Klimakrise. Die marode Infrastruktur im Land, schlechtes Internet, schlechte Schulen, schlechtes Bahnsystem, das müsste im Sprint verbessert werden. Und vor allem der Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland müsste entschlossener geholfen werden, ohne dass wiederum der Bundeswehr das Geld fehlt. Die Schuldenbremse verhindert das, denn der Staat darf dann kaum neue Kredite aufnehmen. Nur in Notlagen sind Ausnahmen möglich. Doch der Krieg in der Ukraine ist für die Regierung erst einmal keine Notlage. Wenn Habeck Putin damit beeindrucken will, dass er sagt, man könne die Notlage immer noch ausrufen, wirkt das eher hilflos. Auf die Schuldenbremse pocht zuvorderst die FDP. Sie geriert sich als Staatsbremse in einer Zeit, wo der Staat schnell sein muss. Staatsbremse, das hört sich ein wenig an wie Spaßbremse, nur ist, was in der Ukraine geschieht, kein Spaß. Für die Menschen dort nicht, aber letztlich auch nicht für alle weiter westlich in Europa. Gerade eben haben Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Politik kritisiert, dass die Ukraine nur so viel bekomme, dass sie den Krieg fortführen kann, aber nicht genug, um ihn erfolgreich zu beenden. In den USA schwindet die Unterstützung und die Zeit spielt für Putin. Sollte der russische Staatschef es schaffen, die Ukraine dauerhaft zu teilen, würde das das freie Europa schwächen. Einer, der militärische Macht gegen Recht und Freiheit setzt, würde damit durchkommen. Er könnte es wieder tun. Die Notlage ist da. Es ist falsch, dem Kampf gegen Putin nicht sofort den maximalen haushaltspolitischen Freiraum zu geben. Dabei geht es genau um das, wofür die FDP gegründet wurde: die Freiheit. Mit angezogener Bremse lässt sie sich nicht verteidigen.
Die Meinung von Georg Löwisch, Chefredakteur von Zeit, Christ und Welt. Sie konnten ihn hinauszögern, aber sie konnten den Regierungswechsel in Polen am Ende nicht verhindern. Die Verantwortlichen der Peace-Partei, die bislang die Regierung gestellt hat und die nach wie vor den ihr nahestehenden Präsidenten trägt. Denn das Bündnis um die Bürgerplattform von Donald Tusk hat nun mal eine Mehrheit bekommen bei der Wahl vor 2 Monaten. Wir sehen also erleichtert, dass die Demokratie funktioniert in Polen, bei aller Kritik, die es gab in den vergangenen Jahren. Dass die freiheitliche demokratische Ordnung in Polen aber ein paar Macken abbekommen hat, das ist auch kaum zu übersehen. Es kommen also schwierige Aufgaben auf die neue Regierung zu, wie unser Warschau-Korrespondent Peter Sawicki kommentiert.
Polen ist ein Land, das von historischen Daten lebt. Die Orientierung an Schicksalsmomenten und Wendepunkten in der eigenen Geschichte ist ein Merkmal seiner Identität. Es überrascht deshalb nicht, dass der Regierungswechsel in Warschau schon jetzt mit großem historischen Pathos unterfüttert wird. Als Koalition des 15. Oktober bezeichnet der frühere und neue Ministerpräsident Donald Tusk das von ihm angeführte breite Bündnis. Er bezieht sich auf das Datum der Parlamentswahl, als im Zuge einer beispiellosen Mobilisierung 75% der polnischen Wahlberechtigten zu den Urnen eilten, um die PiS-Regierung aus dem Amt zu jagen. Dafür dankte Tusk in dieser Woche und nannte den Wahlsieg einen Wendepunkt in Polens Geschichte, ähnlich dem Ende des Kommunismus 1989. Er hätte auch sagen können, Polen erlebt eine Zeitenwende. Die politische Leistung, die zum Machtwechsel geführt hat, ist beachtlich. Tusks Bürgerkoalition, der zentristische Dritte Weg und die Linke haben die Nationalkonservativen besiegt, obwohl diese sich Teile des Staats geradezu im Mafia-Stil angeeignet hatten. Das Bündnis hat nach dem Wahlsieg Geduld bewiesen, als PiS, durchdrungen von Arroganz und Realitätsverweigerung, nicht von der Macht lassen konnte. Als am Montag dann der neue Sejm dem bisherigen Premier Mateusz Morawiecki ebenso krachend wie erwartungsgemäß das Misstrauen aussprach, schauten in Warschau Tausende in Kinosälen zu und jubelten. Lange politische Flitterwochen werden der neuen Regierung aber nicht vergönnt sein. Den von Peace 8 Jahre lang durchgedrückten Staatsumbau rückgängig zu machen, wird ein beispielloser Kraftakt. Gerichte müssen entpolitisiert, staatliche Schulen zu einem Ort frei von nationalistischer Ideologie werden, wo sich Lehrkräfte wertgeschätzt fühlen. Die öffentlichen Medien müssen so umgestaltet werden, dass sie den Namen auch verdienen. Und nicht nur Europa wartet darauf, dass Polen als außenpolitischer Akteur nicht mehr auf Destruktion, sondern Gestaltung aus ist. Vieles von dem wird nicht über Nacht zu realisieren sein. Nach wie vor kann Peace auf treue Diener in Schlüsselpositionen vertrauen, sei es in der Zentralbank, dem Verfassungsgericht oder im Präsidentenpalast. Dort wird noch 1,5 Jahre lang Andrzej Duda alles daran setzen, das Erbe der Nationalkonservativen bestmöglich zu verteidigen. Doch selbst wenn es die neue Regierung zügig schafft, Projekte in Taten umzusetzen, wird sie zwangsläufig einen Teil ihrer Wählerschaft enttäuschen müssen. Zu unterschiedlich sind die drei politischen Partner. Bürgerkoalition, Linke und Dritter Weg vereinigen Marktliberale, Sozialaktivistinnen und konservative Landwirte. Wie auf dieser Grundlage zum Beispiel ein liberales Abtreibungsrecht entstehen kann, wofür viele polnische Frauen auf die Straße gegangen sind, ist noch nicht zu erkennen. Viel wird daher von einer wirksamen Kommunikation der neuen Regierung abhängen, die auf Augenhöhe ihre Entscheidungen erklärt. Ohnehin muss sie zerrüttetes Vertrauen in den polnischen Staat stärken. Wenn sich Tusks Bündnis auf Gemeinsamkeiten konzentriert und vor allem zerstörte demokratische Institutionen repariert, kann ihr das gelingen. Für Europa ist Donald Tusk ein Rettungsanker, um einer drohenden, reaktionären Zeitenwende die Stirn zu bieten. Der ungarische Diktatorenfreund Viktor Orban wird der EU noch erhalten bleiben. In der Slowakei und den Niederlanden haben Europafeinde Wahlen gewonnen. Eine umso größere Rolle fällt damit dem Europaveteranen Tusk zu. Mit ihm hat die Ukraine in einer kritischen Phase wieder einen verlässlichen Alliierten an ihrer Seite. Doch Brüssel muss etwa bei Themen wie Migration oder EU-Reform auch bei Tusk mit harten Verhandlungen rechnen. Ein allzu willfähriger Partner wird auch er nicht werden. Ohnehin wird Polen viel mit sich selbst beschäftigt sein. Denn nur wenn Tusk es schafft, durch effektives Regieren den abgewählten Peace-Leuten das Wasser abzugraben, wird der 15. Oktober 2023 wirklich zu einer polnischen Zeitenwende. Andernfalls könnte sich der Wahlsieg von Tusks Koalition nur als historisches Strohfeuer erweisen. Das wäre für Polen und Europa ein Desaster.
Der Kommentar von unserem Polen-Korrespondenten Peter Sawicki. Und das waren die Themen der Woche hier im Deutschlandfunk an diesem Samstag. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.